Ich glaube, das ist gerade oft das Problem. Man schreibt Riesendokumentation etc. Aber sind wir mal ehrlich, wer liest das alles? Also da bin ich auch selber ehrlich. Ich kriege x E-Mails am Tag. Dass ich da bei allen den Anhang aufmache, ist unrealistisch. Das heißt, was muss man wirklich machen? Ich glaube, frühzeitig die Leute, die es wirklich betrifft, mit an Bord holen. Und das ist für mich der zweite Punkt, das Why. Immer wieder zu erklären, warum machen wir das und was machen wir? Und das idealerweise vor Ort mit den Personen, die es direkt betrifft. Feedback einholen, offen sein für die Kommunikation.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek. Sarah Schmidt ist Head of Corporate Strategy Group bei SAP. SAP ist ein riesengroßer Laden, Software as a Service ist ein riesengroßes Thema und Strategien sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ich möchte mit Sarah ein bisschen erforschen, was den Erfolg von SAP in der Vergangenheit ausmacht, was ihn heute ausmacht und was ihn vielleicht auch in der Zukunft ausmachen soll, ob SAP in der KI-Welt gut aufgestellt ist und warum SAP eigentlich kein ChatGPT bauen wollte bisher und was die Aufgaben und Herausforderungen in Sarahs Job so sind. Sarah, ich glaube, einiges davon hörst du jeden Tag. Einiges hoffe ich, dir nochmal sozusagen an neuen Fragen zu stellen, die du vielleicht so noch nie gehört hast. Erstmal herzlich willkommen. Lieben Dank, dass du hier bist.
Lieben Dank, ich freue mich sehr.
Ich versuche so ein bisschen meine Gäste schnell auf Betriebstemperatur zu bringen und möchte dich ein bisschen ins Schwitzen bringen, indem ich dir so ein paar Fragen stelle, die du möglichst mit so Ja-Nein beantworten kannst. Vielleicht musst du auch nochmal irgendwie einen Satz dazu sagen, aber es soll wirklich eher dir den Druck auferlegen, dich festlegen zu müssen. Ich fange mal an. SAP ist besonders dafür bekannt, einfache, unkomplizierte Software zu bauen. Ja oder nein?
Noch nicht, hoffentlich bald.
Okay, toll. Aktuell, glaube ich, arbeiten ungefähr 100.000 Menschen bei SAP. Aber wegen AI werden es in 5 Jahren deutlich weniger sein, ist meine Behauptung. Würdest du sagen ja oder nein?
Ich würde sagen nein. Ich glaube, wir werden allerdings viel, viel mehr Umsatz machen mit natürlich einem geringeren Anteil an Menschen.
SAP hat eigentlich klar die Größe und die Kapazitäten, die man bräuchte, um ein eigenes ChatGPT zu bauen, und zwar wettbewerbsfähig.
Nicht nur eigentlich, 100% ja, haben wir, haben uns aber ganz bewusst strategisch dagegen entschieden, da für uns diese Large Language Models wirklich eine Commodity sind. Also wir bieten die alle unseren Kunden an. Bei uns kann man auswählen, möchte ich Mistral, möchte ich ChatGPT, was auch immer, möchte ich Gemini nutzen. Der Mehrwert, auf den wir uns fokussieren, ist wirklich die Anwendung beim Kunden. Und deswegen, ja, können wir nicht nur eigentlich, aber es ist eine bewusste strategische Entscheidung, dass wir es nicht tun.
Da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Und die letzte kurze Frage lautet, wenn du, also ich, also Sarah, noch einmal mit der Schule fertig wäre, würde Sarah eine ganz andere Branche ausprobieren, und zwar folgende.
Auf jeden Fall. Ich bin neugierig. Wenn ich die Chance hätte, würde ich es machen. Mich fasziniert der Weltraum. Ich würde versuchen, vielleicht Astronautin zu werden. Sowas in der Art.
Ah, spannend. Das ist ein anstrengender Job, glaube ich. Da muss man ziemlich fit sein. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und dass ich das auch so frei raus fragen konnte. Jetzt nochmal in der gebotenen Tiefe. Was machst du, was macht man bei der Strategy Group von SAP?
Genau, gerne. Also ich leite die Strategieabteilung der SAP. Was heißt das ganz konkret? Ich bin für 2 Dinge verantwortlich. Einerseits unsere Strategie zusammen mit unserem Vorstand zu definieren. Also wo wollen wir hin? Was ist unsere Ambition, unsere Vision und wie setzen wir sie um? Und dann, und das ist eigentlich fairerweise der große Fokus in meiner Arbeit, diese Strategie umzusetzen. Das heißt, zusammen mit unserem Business daran zu arbeiten, dass wir diese Strategie umsetzen, dass wir uns erfolgreich aufstellen in den ganzen Transformationen, die man sieht. Ich glaube, die Softwarebranche, ich finde, es ist die spannendste Branche, die es gibt, in der zu arbeiten, weil es nie langweilig ist. Also wir haben ständig Transformationen, wir haben ständig Disruptionen, einen extrem hohen Wettbewerbsdruck. Also festzulegen, wie stellen wir uns hier als SAP auf, um weiterhin erfolgreich zu sein und dann die Umsetzung mit zu begleiten, das ist meine Aufgabe.
Ich nehme so ein bisschen wahr, dass die Welt eigentlich in 2 Lager geteilt ist. Die einen kennen und nutzen SAP und leider wahrscheinlich der größere Teil weiß nur, dass es euch gibt, weiß, dass ihr wahnsinnig groß und erfolgreich seid, aber könnte nicht genau jemandem erklären, was SAP eigentlich macht. Kannst du uns da noch mal ein bisschen helfen, reinzuziehen? Wie ist das gestartet? Was ist das heute? Was für Pivots gab es vielleicht? Das würde ich gerne verstehen.
Ja, Und ich, also erstmal, ich teile diese Wahrnehmung total, ist immer lustig, egal wo ich bin, auf einem Geburtstag oder sonst wo, mich sprechen immer Leute an, sobald es darum geht, wo ich arbeite bei der SAP, kann ich eigentlich einen Blog rausholen und mir aufschreiben, wer noch Anforderungen an irgendein Produkt hat. Also 98 der 100 größten Unternehmen sind SAP-Kunden, wir haben mehr als 400.000 Kunden in mehr als 180 Ländern. Das heißt, diejenigen AnwenderInnen, die wirklich die SAP nutzen, die kennen uns sehr, sehr, sehr genau. Für viele andere ist es natürlich sehr abstrakt. Ich nehme das in meinem eigenen Familien- und Freundeskreis wahr.
SAP ist ein Akronym, ne? Das steht irgendwie für Software, Anwendungen und Prozesse oder so?
Genau. Und es ist einfach, genau, es ist ein Synonym und es ist kein Auto. Es ist nichts, was jeder einfach nutzt. Und es ist eine Software, das ist an sich ja schon mal so fuzzy, wo man sich, hä? Und dann kennt jeder vielleicht noch ein PowerPoint und ein Word, weil das nutzt man noch als Software. Aber Unternehmenssoftware, Finanz, Buchhaltung und solche Themen sind dann schon irgendwann sehr abstrakt. Deswegen ist es wenig greifbar. Was machen wir? Ganz einfach gesagt sagen wir, we bring out the best in every business. Also auf gut Deutsch, wir wollen ermöglichen, dass Unternehmen ihr ganzes Potenzial entfalten können. Jetzt kannst du sagen, naja, schönes Marketing-Sprech. Das heißt, was heißt das ganz konkret? Konkret heißt es drei Dinge. Zum einen, wir unterstützen Unternehmen dabei, sich ständig zu transformieren. Ich glaube, wir leben in einer Welt, ich habe eine interessante Statistik gelesen, dass die Lebensspanne in der Fortune 500, in dieser Fortune 500-Liste, ist so gering wie noch nie. Was bedeutet, Unternehmen müssen sich ständig neu erfinden, ständig neu transformieren, um nicht nur heute, sondern auch noch morgen relevant zu sein. Und das, ich meine, das kennen wir alle, die Elektrifizierung im Automotive, da denken wir alle an Consumer Goods, die mit Covid plötzlich alle in Omnichannel, digitale Channel gehen mussten etc. Und das heißt, dafür brauchen sie natürlich flexible IT-Systeme, die ihnen ermöglichen, schnell neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, schnell innovativ zu sein, am effizientesten zu handeln innerhalb ihrer Industrie. Und genau das liefern wir mit unserer SAP Business Suite.
Der zweite Punkt wahrscheinlich ist, in der Liste, wenn du sagst, da ist so kurzlebig wie nie, die Fortune 500-Liste, euch gibt es seit 1972, glaube ich, ne?
Seit 50 Jahren. Wir hatten, wir hatten ein großes Jubiläum, 50 Jahre SAP. Wir sagen immer noch, wir sind das größte Startup in Deutschland. Das heißt, verglichen zu jetzt einem Daimler oder so, sind wir ja immer noch recht jung. Vor 50 Jahren in einem wirklich auf dem Kartoffelacker in Walldorf entstanden und absolut beeindruckend aus meiner Sicht. Und ich bin jetzt auch erst seit 3 Jahren bei der SAP und es gibt viele, viele KollegInnen, die seit 20, 30 Jahren für das Unternehmen arbeiten. Absolut beeindruckend, was die GründerInnen, aber dann auch das Management geschafft hat.
Okay, und wenn ich das jetzt nochmal, mein Verständnis ist, ich kann mit SAP kann ich zum Beispiel Angebote schreiben, dann werden die Angebote stattgegeben, dann kann ich Rechnungen schreiben, dann kann ich sagen, jetzt muss natürlich auch im Lagerbestand wieder aufgefüllt werden. Es gibt HR-Module bei euch. Also im Grunde genau für jeden einzelnen Prozess, den ich im Unternehmen habe, versucht ihr oder habt ihr etwas im Angebot. Und je mehr Module ich im Einsatz habe, umso mehr kann ich es natürlich dann auch für die unterschiedlichsten Abteile und Prozesse benutzen. Das ist nochmal so ein bisschen runtergebrochen, was ich dann jetzt unter SAP verstehe, was ihr anbietet. Unter anderem.
Unter anderem, genau. Also vielleicht, also ich glaube, wir sagen das ist die SAP Business Suite und das besteht aus 3 Teilen. Das eine sind die Applikationen, das ist wirklich die Software. Das ist das, was du gerade ganz gut beschrieben hast. Und ich glaube, da decken wir wirklich alle Unternehmensprozesse, also von Finanzbuchhaltung, Produktion, Logistik, Beschaffung, Personalwesen, Kundenmanagement, decken wir alle
Supporting,
Prozesse
Ende zu Ende ab. Liquiditätsplanung.
100%. Und ich glaube, das ist eben auch der so differenzieren wir uns auch am Markt, weil das heißt, ich habe jetzt gerade gesprochen von Unternehmen haben großen Effizienzdruck, die müssen ständig innovativ sein etc. Das geht ja immer über Grenzen in einem Unternehmen hinweg. Ja, da muss der CFO muss rechnen, was ist mein Business Code, die Produktion muss die Produktion umstellen, die Strategie muss die Strategie machen. Das heißt, du brauchst Software, die diese Prozesse connectet und genau das können wir als SAP eben darstellen und da diese Effizienz, diese Automatisierung über alle Prozesse bringen. Ist aber nur ein Teil davon. Der zweite Teil ist natürlich Daten. Ich glaube, alle sprechen von AI. Aus meiner Sicht, ja, AI ist gerade künstliche Intelligenz, ist ein absoluter Step Change und können wir auch gleich nochmal vielleicht im Detail zu sprechen. Aber AI alleine wird kein einziges Unternehmen besser machen, sondern man braucht eine gute Grundlage und diese Grundlage sind die Daten. Und wir als SAP haben natürlich diesen Datenschatz unserer Kunden. Wir wissen den Kontext der Daten. Das heißt, wir können dir nicht nur sagen, hier ist eine Zahl, 5 Milliarden, und du denkst dir, ja schön, was 5 Milliarden? Wir wissen, das ist zum Beispiel der Umsatz von Produktlinie X im Jahr Y, im Quartal Z. Wie hat sich das verändert? Das heißt, wir haben den Kontext der Daten und wir können das at scale zur Verfügung stellen und auch mit Nicht-SAP-Daten kombinieren, um darauf dann, und das ist dann der dritte Teil des Offerings, natürlich künstliche Intelligenz anzuwenden, die bei uns relevant sein muss. Was heißt, sie ist ganz tief in allen unseren Applikationen direkt verbaut. Das heißt, wenn du heute eine SAP-Software kaufst, zum Beispiel ein HR-Modul, davon hat man gerade gesprochen, dann kannst du da natürlich sofort über eine AI eine Stellenausschreibung mit nur ein paar Bullets schreiben lassen, dir ein Interview-Guide geben lassen etc. Kannst dir aber auch eigene AI-Use-Cases bauen auf unserer Plattform. Plus, wir bringen jetzt natürlich auch AI-Agenten ins Spiel zu den Kunden, die dann wirklich relativ autonom ein komplett neues Level an Automatisierung und Effizienz erreichen können.
Jetzt sind wir schon beim Thema AI gelandet. Jetzt würde ich gerade ein bisschen dazu tiefer eingehen. Von den 100.000 Mitarbeitenden habt ihr zigtausende Software-Developers bei euch arbeiten, ne?
Ja, genau, also klar, die Entwicklung ist für uns, wir sind eine Product-Centric Company, ist für uns neben unserem Vertrieb, sind das die wichtigsten Leute im Unternehmen, weil die wirklich am Ende des Tages das bauen, was unsere Kunden dann nutzen, ja.
Und jedenfalls von außen bewertet, hat zum Beispiel so ein OpenAI jetzt in den letzten 2, 3 Jahren einen wahnsinnigen potenziellen Marktwert aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob der schon über der Marktkapitalisierung von SAP liegt oder nicht. Aufgrund des Hype-Themas würde es mich gar nicht komplett überraschen, aber I don't know. Kann auch anders sein. Ich habe jetzt ein paar Mal so auf Cocktailpartys gehört, Mensch, eigentlich schade, nun haben wir in Deutschland so ein SAP. Warum muss es OpenAI sein? Warum kann es nicht SAP-GPT sein, die sie hingesetzt haben und gesagt haben, genau das, was da gebaut wird mit diesem ganzen Training und so weiter, das bauen wir einmal für Europa und Deutschland mit einer eigenen Company?
Ja, wir haben, und ich hatte es vorher schon mal kurz gesagt, wir haben sehr, sehr bewusst die strategische Entscheidung getroffen, dass wir uns nicht auf diese Infrastrukturthemen und nicht auf ein eigenes Large Language Modell bauen. Warum ist das so? Weil das aus unserer Sicht, und ich finde, das bestätigt sich jetzt auch, wenn man die ganzen Open-Source-Modelle zum Beispiel sieht, die ja oftmals schon fast genauso gut sind wie zum Beispiel ChatGPT. Das wird, da bin ich davon überzeugt, zu einer Commodity going forward. Die Differenzierung wird nicht sein, welches Large Language Model nutzt du. Die Differenzierung für einen Kunden, für einen SAP-Kunden ist, wie wende ich so ein Large Language Model, wie wende ich so eine AI, so eine künstliche Intelligenz an, um dann wirklich die Anwendungen darauf zu bauen, um dann wirklich zum Beispiel im Automotive-Bereich zu sagen, okay, wie kann ich jetzt damit besser, smarter produzieren, wie kann ich Kundenwünsche noch besser einbringen etc. Und das ist, worauf wir fokussieren. Das heißt, wir nutzen diese Technologie, wir stellen sie unseren Kunden zur Verfügung, aber wir selber fokussieren unsere Entwicklung darauf, wirklich die Anwendung der künstlichen Intelligenz unseren Kunden über alle Industrien hinweg zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, by the way, weil du es gesagt hast, ne, es wird jetzt immer gesprochen, wir brauchen deutsches ChatGPT und dieses ganze Thema digitale Souveränität wird ja viel diskutiert in Europa. Und das ist ein absolut 100% wichtiges Thema und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das brauchen. Ich finde, es wird allerdings falsch diskutiert aus meiner Sicht, denn wir diskutieren das Thema digitale Souveränität immer von einem Infrastrukturengel. Das heißt, wir sagen, wir brauchen Rechenzentren und Large Language Model und die müssen in Europa oder in Deutschland stehen und dann super, dann sind wir souverän. Ja, aber man muss ja eine Souveränität entlang des gesamten Technologiestacks denken. Das heißt, in diesen Rechenzentren läuft eine Plattform, in diesen Rechenzentren läuft eine Applikation. Und dann musst du sagen, naja gut, was habe ich jetzt davon, wenn ich als Kunde sage, mein Rechenzentrum steht in Deutschland, aber dann habe ich ein ChatGPT-Modell drauflaufen und dann habe ich ein Salesforce drauflaufen und ein Workday drauflaufen, dann können ja noch sensitivere Daten theoretisch sofort außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas sein. Was heißt das jetzt? Wenn wir über digitale Souveränität denken, wird das, finde ich, in der Diskussion gerade oft als Abschottung diskutiert, ne? Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend, weil ist es denn wirklich realistisch, dass wir keinerlei nicht-europäische Technologie mehr in Europa oder in Deutschland nutzen? Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht. Das wäre ja schon fast komplett counterintuitiv, jetzt zu sagen, wir nutzen nicht mehr die besten Technologien auch für unsere Industrien, sondern was wir halt sicherstellen müssen, ist, dass wir Souveränitätskriterien definieren, idealerweise in Europa, die heißen, wie können wir denn diese Technologien souverän anwendbar machen in Deutschland? Also wie können wir sicherstellen, dass die Daten dort bleiben, wo sie bleiben sollen? Wie können wir sicherstellen, dass das eine eigene Rechtsform ist, sodass da kein anderes Land etc. Zugriff drauf hat? Wie können wir sicherstellen, dass die Operations von Leuten sind, die idealerweise sicherheitsgeprüft sind etc.? Und by the way, da gibt es schon einiges, nicht nur von der SAP, auch von der Schwarz IT, von der Telekom, von der Jonos. Das heißt, ich glaube, wenn man digitale Souveränität richtig denken will, dann sollte man's so denken.
Lass mich das mal zusammenfassen. Du sagst also, es bringt nichts einfach zu sagen, wir brauchen einen lokalen Anbieter, sondern es geht um die Strategie dahinter, es geht um die Systeme und es geht auch darum, darauf zu achten, dass wir natürlich zu allem die beste Software im Einsatz haben können und trotzdem die Sicherheit haben, dass Daten irgendwie vertraulich behandelt werden und nicht irgendwie abfließen können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz dessen, wo du sagst, da liegt eigentlich für Europa ein größeres Optimum, als einfach zu sagen, wir brauchen eine europäische Suchmaschine oder wir brauchen ein europäisches ChatGPT.
Genau. Ich glaube, einzelne Komponenten in einem IT-Stack werden immer aus China, aus USA, weltweit kommen und das sollten sie auch. Das heißt, wir müssen wirklich Rahmenbedingungen finden zur souveränen Nutzung von außereuropäischer Technologie. Und natürlich müssen wir auch in unsere Tech-Champions in Europa investieren, gar keine Frage. Aber ich glaube, so muss man die Diskussion spinnen. Und deswegen, vielleicht hast du es gelesen, die Europäische Union will ja jetzt 20 Milliarden Geld in die Hand nehmen für sogenannte AI-Gigafactories, was ja letztlich wieder Rechenzentren sind. Und was, wie gesagt, auch hier wieder der Ansatz, das Ziel zu sagen, wir müssen Digitalisierung in Europa stärken, ist absolut richtig. Aber mit einem Rechenzentrum allein ist jetzt keine Industrie in Europa wettbewerbsfähiger. Das heißt, aus meiner Sicht, was unsere Industrie heute braucht, ist Unterstützung, wirklich konkrete Anwendungen für künstliche Intelligenz souverän umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir uns alle zusammen darauf fokussieren, als SAP, als Politik, als viele andere Unternehmen in Europa und in Deutschland, dann werden wir hier auch erfolgreich sein.
Du hattest vorhin erwähnt, dass SaaS ein Thema ist mit wahnsinnig viel Konkurrenzdruck. Und wenn jetzt durch Vibe-Coding irgendwie auch noch Idioten wie mir auch noch ermöglicht wird, dass ich meine eigene Software irgendwie in App Store hochladen könnte, wird es eher noch mehr mit dem Konkurrenzdruck. Was sind so die typischen Burggräben, die eine SAP hat, die man nicht so schnell einnehmen kann? Oder hat SAP auch mal überlegt zu sagen, ach, vielleicht müssen wir doch nochmal eine Hardware dazu bauen, weil Software können jetzt vielleicht doch mehr, aber wenn wir dann irgendwie noch eine tolle Hardware uns überlegen, dann haben wir nochmal wieder eine weitere Möglichkeit. Also was sind die größten Modes, die du siehst, die irgendwie für SAP sprechen?
Also ich glaube Hardware auf gar keinen Fall. Wir fokussieren uns auf Software. Und was ist da auch gegen andere SaaS-Player unser großer Mode, unser großer Unique Selling Point, ist einfach die Breite des Portfolios. Was ich vorher gesagt habe, es gibt viele SaaS-Player, genau wie du sagst, die fokussieren sich aber zumeist wirklich auf einzelne Teile in einem Unternehmen. Also gibt es welche im Personal, natürlich kann man jetzt an Workday denken, da gibt es IT-Services-Management mit ServiceNow, da gibt es Salesforce die gucken auf Kundenmanagement. Aber niemand deckt wirklich Ende zu Ende alle Business-Prozesse ab. Und wenn wir jetzt in der Welt denken, außer der SAP, und wenn wir jetzt in der Welt denken von AI, künstlicher Intelligenz, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die Software an sich ja wird ja nicht mehr das Differenzierende sein, weil der Kunde, der Nutzer, der Software, die Nutzerin wird zukünftig ja viel weniger wirklich eine SAP-Software, eine Salesforce-Software, eine Workday-Software nutzen, sondern wird viel mehr mit AI-Agenten sprechen, wird sagen, hey, ich möchte diese und jene Aufgabe ausführen und dann laufen diese Agenten los und machen die Aufgaben mehr oder weniger im Hintergrund und halt machen natürlich immer wieder Check-ins mit den Nutzerinnen und Nutzern, aber die können sich auf die wirklich wertstiftenden Aufgaben fokussieren. Was heißt das in so einer Welt? Ist es wichtig, dass du einen breiten Kontext hast, dass du möglichst das ganze Unternehmen abdecken kannst, damit diese AI-Agenten über Unternehmensgrenzen hinweg, über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg arbeiten können. Und ich glaube, da haben wir einen großen Unique Selling Point. Und ich persönlich gehe davon aus, und dazu gibt es auch Studien, dass das zu einer großen Konsolidierung in der Software- und in der SaaS-Industrie führen wird, das ganze Thema AI.
Das heißt, die kleinen Experten für eine Nische, die werden irrelevanter, weil sie einfach weniger die Möglichkeit haben, mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. Es gibt einen höheren Verwaltungsaufwand, damit APIs irgendwie Daten auszutauschen und das Unternehmen miteinander sprechen. Und bei zum Beispiel Unternehmen wie euch, da ist der Vorteil, dass alles schon, genau wie es seit 2 Jahren gepredigt wird, dass man sagt, alle Daten müssen irgendwie verfügbar sein, damit sie mit AI zusammenarbeiten können. Genau das ist bei euch sozusagen schon per Design von Anfang an bei SAP drin.
Ja, weil was ist, also okay. Genau, und wie ist es dann heute, warum sagt jemand vielleicht, okay, ich nutze für mein Personalmanagement lieber eine neuere SaaS-Software, das ist ja oft die Anwendbarkeit, Usability, und ich glaube, ja. Da haben wir als SAP große Fortschritte gemacht, aber da geben wir auch zu, da gibt es bestimmt auch Konkurrenten, wo das noch schicker aussieht und wo das vielleicht manchmal auch noch einfacher ist in der Bedienung. Ist natürlich trotzdem unser Anspruch, da die beste Software zu liefern, keine Frage, aber ich glaube, eben in der AI-Welt ist das nicht mehr differenzierend, weil du gar nicht mehr mit der Software selbst unbedingt agierst, sondern mit dem AI-Layer, der oben drüber liegt, und deswegen, genau wie du sagst, ist es wichtig, dass du eine breite Suite hast, die wirklich alle Prozesse abdeckt, und ich glaube, da können wir uns wirklich differenzieren, genau wie du sagst, das, was auch schon lange gepredigt wird, wir können die Daten zur Verfügung stellen über alle diese Unternehmensbereiche hinweg und damit die AI wirklich über diese Unternehmensbereiche hinweg laufen lassen. Und was ich spannend finde, by the way, weil du jetzt SaaS ansprichst, die SaaS-Player sind ja entstanden, als das ganze Thema Cloud groß geworden ist in der Enterprise-Software. Ich glaube, eine Frage, die man diskutieren kann und muss, ist, gibt es jetzt da eine neue Welle an Wettbewerbern, auch für uns als SAP, die AI-first, ne, die Agentic-first programmieren und die dann komplett wieder disruptiv und neu über Enterprise-Software nachdenken? Da habe ich selber noch keine Antwort drauf, aber ich glaube, das ist eine Frage, mit der wir uns strategisch auseinandersetzen müssen.
Du hast jetzt 2-3 Mal das Wort oder den Begriff Agent oder Agentic verwendet. Ich habe den Eindruck, wenn ich in kleine Unternehmen gehe, die so ein bisschen ihre ersten Erfahrungen mit AI machen, da ist immer das Thema Buchhaltung eins der ersten, wo sie sagen, ja, hier haben wir mal einen tollen Case aufgesetzt, und weil das hier in der Buchhaltung funktioniert jetzt, da werden wir bestimmt auch noch ganz viele andere wertschöpfende AI-Use-Cases finden. Aber dann wird es immer schwieriger. Also so kleine Sachen zu klären und zu lösen mit AI klappt irgendwie ganz gut, aber je mehr man irgendwie damit geht zu sagen, jetzt soll AI für mich Geld verdienen, desto komplizierter wird es das. Was sind eure ersten Agenten, wo ihr sagt, daran bauen wir jetzt, da glauben wir dran, und das könnte für unsere ganzen Nutzenden einen großen Impact machen, wenn wir dazu einen SAP-Agenten anbieten könnten?
Ja, und erstmal ist eine absolut richtige Beobachtung. Ich glaube, wir sind oft noch viel zu sehr im Klein-Klein, und so diese Killer-Use-Cases, von denen oft gesprochen wird, die gibt es noch nicht, zumindest nicht at scale. Was sind die Agenten, an denen wir arbeiten? Wieder über die verschiedenen Bereiche hinweg, also zum Beispiel Personalwesen. Wir werden jetzt dann bald einen Onboarding-Agenten launchen, der wirklich das Onboarding von neuen Mitarbeitenden von, okay, die Person braucht Equipment, über welche Trainings braucht sie, über welches Networking macht Sinn, mit wem soll ich die Person connecten, etc., zum Beispiel durchführen wird. Das ist sozusagen so ein ganz konkretes Beispiel, das wir liefern werden. Dann werden wir natürlich in der Finanz, in der Buchhaltung, hast du es jetzt gerade gesagt, ist ja erstens schon mal schön, dass das auch schon viel angekommen ist, aber da den gesamten Financial Close Prozess über einen Agenten sozusagen abbilden zu lassen, dass da idealerweise keine menschliche Intervention mehr sein muss, ja, von, okay, die Zahlen sind im System über, okay, wie sieht dann meine P&L, meine etc. aus, was muss ich noch für Korrekturbuchungen etc. machen. Das ist ein zweiter Agent, den wir dann übrigens auch in unseren eigenen Shared Service Centern anwenden. Das sind so 2 Themen, die haben wir in der Pipeline, die werden ganz konkret bald geliefert.
Spielen wir mal, du hast das Wort Onboarding genannt, spielen wir mal so, als wäre ich dein neuer Mitarbeiter, der müsste ganz eng mit dir zusammenarbeiten und müsste dich auch jetzt irgendwie für, du musst 3 Monate auf Fortbildung oder sowas, musst dich jetzt ersetzen. Was sind so, nimm mich mal mit, was sind so Themen, wo du sagst, Christoph, das sind jetzt so gerade die wichtigsten Themen, an denen ich arbeite, das sind auch noch Fragen, die wir haben, da habe ich noch kein fertiges Bild. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus und was sind die wichtigen Themen, die ich lernen muss, um gut mit dir zu arbeiten?
Also erstmal musst du Lust haben, einfach nicht zu wissen, wie der nächste Tag aussieht. Immer bereit zu sein, dich auf neue Themen einzustellen und einfach die gesamte SAP, versuchen über die gesamte SAP nachzudenken. Was sind die ganz konkreten Sachen, an denen wir arbeiten? Ist auf der Produktseite natürlich ganz klar, haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen, künstliche Intelligenz, da kommen wir nicht drum herum. Da haben wir einen klaren Plan und da geht es jetzt darum, wie kriegen wir den auf die Straße und wie stellen wir sicher, dass unsere Kunden dann wirklich auch unsere künstliche Intelligenz-Anwendungen nutzen, dass sie da den Wert draus ziehen. Das heißt, wie kommen wir vom Produkt zum Kunden und zu dem Mehrwert beim Kunden? Das ist eine große Fragestellung bei der, um die, die wir uns zum Beispiel gerade anschauen, im, auf der Produktseite. Auf der Sales-Seite geht es natürlich darum, wie können wir genau diese Innovationen jetzt zu den Kunden bringen. Das ist nicht nur künstliche Intelligenz, das ist auch unser neues Datenoffering zum Beispiel. Wie stellen wir sicher, dass wir mit unseren Kunden dran arbeiten, dass sie eine SAP-Software in der Cloud, das sind ja oft lange Transformationen, die wir mit den Kunden machen, dass sie wirklich verstehen, okay, was ist jetzt der Mehrwert, wie kann ich diese Software nutzen und wie kann ich dann immer mehr mit SAP arbeiten, sodass ich da wirklich Innovation und Mehrwert draus ziehe. Und auf der Corporate Functions Seite haben wir so ein großes Programm mit dem schönen Slogan, das eigentlich gut ausdrückt, Simplify SAP. Das heißt, wir wollen natürlich auch intern uns noch effizienter, noch besser, noch schneller aufstellen. Und ich sage immer, we drink our own champagne. Wir nutzen natürlich unsere eigene Software, was super spannend ist, unsere eigene AI Use Cases. Wir haben da einen sehr starken Fokus drauf, AI intern zu nutzen und da zu gucken, was sind die großen Use Cases, die wir selber über alle Funktionen hinweg aufbauen müssen. Haben wir da den richtigen Effizienzgrad und sind wir da gut genug aufgestellt, um auch zukünftig erfolgreich zu sein? Das sind so die Themen im Hier und Jetzt, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich Themen, die darüber hinausgehen. Ne? Jetzt stehen wir vor dieser großen Agentic AI Evolution in der Enterprise-Software-Welt und wir denken natürlich drüber nach, wie stellen wir uns als SAP da ganz strategisch in dieser neuen Welt auf? Wird es neue Wettbewerber geben? Gibt es neue Märkte, die wir erschließen sollten, etc.? Das heißt, das sind dann die Themen, die so ein bisschen einen größeren Zeithorizont haben, die wir natürlich diskutieren und wo wir uns verschiedene Szenarien und Optionen überlegen.
Gibt es, wenn man in der Strategie arbeitet, auch so ein bisschen der, ist das so, dass du auch versuchst, die Strategien anderer Unternehmen zu verstehen und sagst, oh, das ist aber, das ist also, ne, wie Leute irgendwie Schachspiele von anderen irgendwie zugucken. Gibt es da so Beispiele, wo du sagst, hier ist ein Unternehmen oder das ist gerade eine Branche, die stellt sich wahnsinnig gut auf und die hat eine richtig tolle Strategie. Das finde ich einfach nur bewundernswert, wie man richtig den strategischen Ansatz dahinter erkennt.
Gute Frage. Also ich glaube, in unserer Industrie, muss ich sagen, finde ich Microsoft extrem spannend, ne, wie sie es immer wieder schaffen, auf die richtigen Themen zu setzen. Ja, das heißt jetzt mit einem Microsoft Teams, ich glaube, das aus fast keinem Unternehmen mehr wegzudenken ist. Da haben sie früh den richtigen Riecher gehabt, sei es auch mit Azure, ne, wo sie jetzt auch einen wirklich eigenen Hyperscaler aufgebaut haben. Das heißt, ich finde, bewundere da schon Microsoft, wie strategisch sie an viele Themen rangehen und habe immer das Gefühl, da gibt es so ein Mastermind im Background, der oder die da das Unternehmen steuert. Und wahrscheinlich gibt es das mit Satya Nadella, weiß ich nicht genau. Jetzt mal außerhalb der Softwareindustrie. Ich finde das an sich bewundernswert, wie sich viele Unternehmen in dieser Disruption gerade bewähren. Ne? Wenn ich mir jetzt, ich habe die Autoindustrie schon oft genannt, weil sie mir irgendwie in Deutschland, glaube ich, weil sie einem da immer so ein bisschen nahe liegt. Und wenn man da guckt, wie diese Unternehmen noch vor einigen Jahren immer so einem Tesla, ich sag's jetzt mal ein bisschen hinterher, gehäckelt sind und gesagt haben, boah, da ist dieser North Star an Digitalisierung, an Elektrifizierung. Ich glaube, wenn man jetzt deutsche Autos im Elektromarkt kauft, dann hat man da schon einen sehr guten, aus meiner Sicht sogar oft besseren Standard. Das heißt, ich glaube, wie schnell sich da ganze Industrien transformiert haben, beispielsweise in der Autobranche, finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ja, okay, gutes Beispiel. Transformation, ihr sitzt in Walldorf. Ich glaube, Walldorf hat, keine Ahnung, wie viel Einwohner, aber wahrscheinlich die Hälfte oder sowas arbeitet bei SAP. Wenn man jetzt irgendwie sagt, SAP muss durch eine Transformation, aber wir sitzen hier in einem Ort, in dem halt alle sind, wie sie sind und kann nicht einfach sagen, wir brauchen jetzt mal 10.000 andere Profile, ist das auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht so sich entscheiden kann, als würde man irgendwie in Berlin oder im Silicon Valley sitzen?
Also erstmal haben wir natürlich hervorragende MitarbeiterInnen auch in Walldorf und ich finde immer, wie sich die Leute da mit dem Unternehmen identifizieren, ist absolut beeindruckend und hat die SAP auch groß gemacht. Zum Zweiten sind wir natürlich global aufgestellt und haben auch innerhalb von Deutschland ganz viele Standorte, in Berlin einen großen Standort, in Hamburg, in München etc. Das heißt, wir haben uns da natürlich schon auch angeschaut, strategisch, okay, wo gibt es denn große Hubs auch in Deutschland jetzt mal spezifisch, ne, große Universitäten, großes Talent, das wir auch an uns binden wollen. Insofern natürlich schauen wir uns strategisch an, wo wollen wir hin. Und das ist ja auch ganz klar nicht nur Deutschland. Wir haben große Labs, heißt es bei uns, das heißt Entwicklungsorganisationen in Indien, in den USA, in Vietnam, also in verschiedenen Regionen in Osteuropa, um einfach da den möglichst breitesten und größten Talentpool anzusprechen, den wir ansprechen können. Und sind die Personen, ist es in der Transformation, durch die wir ja auch als SAP gehen? Wir haben vor 5 Jahren gesagt, wir gehen von On-Premise in die Cloud und haben damit einen Tanker mit 100.000 Mitarbeitenden um mal mindestens 180 Grad gedreht.
Und es hat sich wunderbar ausgezahlt. Also gerade die letzten 5 Jahre, euer Aktienkurs hat sich ja wahnsinnig gut entwickelt.
Absolut, genau. Das war am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass die Aktie ja erstmals es verkündet haben, sehr getankt und in den Keller gegangen, weil natürlich klar war, wir müssen investieren und wir müssen erstmal, unsere Profitabilität wird erstmal leiden und unser Wachstum wird auch erstmal leiden, aber es wird sich auszahlen. Aber genau wie du sagst, wir haben da durchgehalten und ich glaube, das war keine einfache Zeit, da auch alle 100.000 Mitarbeitenden hinter dieses Ziel zu vereinen und zu sagen, ja, auch wenn jetzt keiner an uns glaubt, wir kriegen das hin. Und ich glaube, den Tanker haben wir wirklich gut rumgedreht. Und da waren die Leute der wichtigste Faktor. Ne? Und insofern, das haben wir mit dem jetzigen Personal geschafft. Werden wir unser Personal weiter globalisieren und global aufstellen, 100%. Aber ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt.
Ich nehme dich wahr als jemanden, der faktenbasiert entscheidet, als jemanden, der möglichst wenig Ideologie versucht mit reinzubringen, als jemand, der auch neugierig irgendwie ist, wie andere irgendwie denken, entscheiden, machen, tun. Kannst du mir beibringen, wie kann ich besser analytisch und strategisch werden? Was sind so Voraussetzungen, die ich vielleicht auch noch lernen kann, damit ich das, was du bei der SAP machst, vielleicht auch in meinem Unternehmen in eine Stufe kleiner so ein bisschen besser umsetzen kann?
Gute Frage. Also ich glaube erstmal will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, dass du nicht analytisch und strategisch denkst.
Darfst du.
Aber habe ich zumindest jetzt nicht den Eindruck, was diesen Podcast angeht. Aber ich glaube, und das klingt wahrscheinlich extrem banal, aber wie denken ich und wir über Probleme nach, ist immer ein Why, ein What, ein How. Also ein Why, warum. Ich glaube, und das wird oft unterschätzt, ne? Also warum wollen wir hier eine Veränderung machen? Es ist nicht, weil ein Vorstand XYZ gerne das möchte, sondern was ist wirklich das Business-Rational? Warum wollen wir das machen? Dann klar, das What, das Was ausarbeiten und da genau, wie du sagst, faktenbasiert zu sagen, okay, was genau wollen wir machen? Und dann, und mein Learning ist, ich komme aus einer Unternehmensberatung und da haben wir uns ehrlich gesagt immer auf das Why und das What fokussiert und hatten so das Gefühl, okay, das ist der heilige Gral und sobald mal diese PowerPoint mit der Strategie fertig ist, dann ist es ja in Anführungsstrichen einfach, da muss es ja nur noch umgesetzt werden und dann kommt man in so ein Unternehmen wie die SAP und dann Reality Check, Reality Hits. Die größte Herausforderung ist am Ende des Tages die Umsetzung und da dabei zu bleiben, dran zu bleiben, zu sagen, okay, wir haben ein Konzept, jetzt räumen wir das aus. Und nicht bei der ersten Komplikation, wir geben auf, sondern wir müssen vielleicht auch ein Konzept mal wieder anpassen etc. Aber da durchzuhalten und das anzupassen, ich glaube, so meine Erfahrung ist dann mit fast das Wichtigste, die Leute mit an Bord zu nehmen, eben nicht nur in PowerPoint zu leben, sondern mit den Leuten vor Ort, die es wirklich betrifft, zu sprechen, das Konzept zu erklären, zu sagen, warum wollen wir dahin, da Leute zu gewinnen, die das mit einem selbst voranzutreiben. Ich glaube, das ist dann... Und das ist jetzt weniger die Frage, die du gestellt hast nach dem strategischen und analytischen. Aber mein Learning ist so ein bisschen, dass wie man es dann am Ende umsetzt, ist fast mit das Allerwichtigste.
Sind dir ein, zwei Dinge im Kopf geblieben, wo du gesagt hast, das sind aber wirklich mächtige Enabler bei genau diesem letzten Punkt, nämlich wie das Ganze umgesetzt wird? Also sagst du, viele Dokumentationen schreiben, PDFs ist super, oder dass du sagst, viele Virtual Coffees machen sind gut, oder dass du gesagt hast, ich habe gemerkt, wenn man immer die ältesten Menschen in einer Abteilung auf seiner Seite hat, dann haben auch die jüngsten Menschen irgendwie Vertrauen. Also gibt's da irgendwie so zwei, drei Tools, die du gemerkt hast, das ist ja spannend, das hat wirklich einen Impact darauf, wie Menschen auch die Strategie annehmen und anfangen umzusetzen?
Ja, ich glaube, alle drei Sachen, die du genannt hast, nicht. Also ich glaub, das ist gerade oft das Problem, man schreibt Riesendokumentation etc., aber das am Ende, ich meine, sind wir mal ehrlich, wer liest das alles? Also da bin ich auch selber ehrlich, ich kriege x E-Mails am Tag, dass ich da bei allen den Anhang aufmache, ist unrealistisch. Das heißt, was muss man wirklich machen? Ich glaube, frühzeitig die Leute, die es wirklich betrifft, mit an Bord holen, da nicht so eine große Angst zu haben, zu sagen, oh Gott, aber dann, ich kann doch jetzt nicht so eine frühe Idee schon mal mit solchen Leuten diskutieren, dann sind die ganz verunsichert. Das kann man den Personen schon zutrauen, sich da früh Feedback zu holen von den Leuten, die es am Ende wirklich betrifft. Aber diese Leute dann auch mit an Bord zu holen früh, Und das ist für mich der zweite Punkt, das Why, warum machen wir das, zu erklären. Und zwar nicht über, ich schicke eine PDF rum und dann wird sich ja jeder einmal durchlesen und für jeden ist es dann klar, sondern über ständige Kommunikation, idealerweise vor Ort. Da muss man sich natürlich Leute mit an Bord holen, die sagen, hey, ich unterstütze da. Das kann man jetzt nicht als einzelne Person in der Strategie oder im Business machen. Immer wieder zu erklären, warum machen wir das und was machen wir. Und das idealerweise vor Ort mit den Personen, die es direkt betrifft, Feedback einholen, offen sein für die Kommunikation. Ich glaube, das wären für mich die zwei wesentlichsten Punkte, um da erfolgreich zu sein.
Ich habe gleich noch eine Frage zu einem Thema, das du am Anfang angesprochen hast, aber würde dich noch mal fragen zu SAP, zur Strategy Group. Gibt es da noch eine wichtige Frage, die ich hätte stellen sollen, auf die ich gar nicht eingegangen bin?
Ich glaube nicht. Ich finde, du hast da sehr gut sehr gute Recherche am Anfang betrieben. Du hast das sehr gut abgedeckt.
Weil dann würde ich gerne besser verstehen oder nochmal das How, What and Why verstehen, was du als Astronautin im Weltall gerne machen würdest. Warum fandst du den Weltraum so interessant, Sarah?
Warum? Weil das ist für mich absolut faszinierend, dass wir auf einem Planeten leben, der ein ganz, ganz kleines Puzzlestück in irgendwas ganz, ganz Großen sind, dass wir jetzt wahrscheinlich, je nachdem, wie man gerade auf die Erde guckt, gerade auf dem Kopf stehen oder wie auch immer. Also ich finde, das ist für mich sowas, was ich überhaupt nicht logisch greifen kann und was ich dadurch viel besser verstehen würde. Was würde ich gern machen? Erstens die Mathematik, die Physik, all das dahinter besser verstehen und dann wirklich im Hau am liebsten in den Weltraum fliegen. Aber du hast am Anfang, das hat mich ins Nachdenken gebracht, man muss sehr, sehr fit sein dafür. Das heißt, ich müsste dann schon früher anfangen, mehr Sport zu machen wahrscheinlich, um das dann am Ende des Tages auch durchzuhalten.
Wärst du jemand, die auch sagen würde, auch wenn die Gefahr relativ groß ist, ich könnte mir total gut vorstellen, bei diesen ersten Mars-Missionen vielleicht in 10 Jahren mitzufliegen und bin dann halt ein Jahr weg oder zwei?
Oh, ich würde jetzt liebend gern ja sagen, aber nicht, dass ich dann irgendwann drauf festgenagelt wird. Und dann gibt es natürlich schon,
du kannst deine Familie,
wenn ich meine Familie nicht mitnehmen darf. Und dann, ich fände es schon super spannend, oder? Also stell dir mal vor, du wärst auf dem Mars. Wäre schon, also
finde ich schon mal. Wenn da irgendwie schon alles angenehm wäre und da gibt es irgendwie auch Whirlpool und 2,20 Meter Betten und so weiter, dann vielleicht. Aber jetzt zu dieser First Wave von Pionieren zu gehören, die da frieren, zittern, Kopfschmerzen, psychologische Superstresssituationen, weil sie, also das finde ich überhaupt nicht appealing. Insofern finde ich, das Weltall wahnsinnig faszinierend, aber finde sozusagen die Forschung und so weiter von der Erde aus, finde ich, 100-mal attraktiver, als zu sagen, ich steige in eine Rakete mit 400 Tonnen Sprengstoff unter mir und flieg da irgendwie nach außen. Aber,
ja, aber überleg mal, wenn du von der Erde aus, du weißt ja nie, wie es wirklich dort ist, kannst du es nicht, also ich denke mir, wenn man es mal einmal erlebt hat, dann kann man es halt wirklich mitgestalten und dann weißt du genau, brauche ich überhaupt ein 2-Meter-Bett? Oder brauche ich auf dem Mars?
Ich bin 2 Meter groß, deswegen brauche ich ein 2,20 Meter Bett. Aber ich habe gerade am Wochenende in einer Jugendherberge geschlafen und deswegen ist mir wieder aufgefallen, dass ich, weil ich gesagt habe, okay, gutes Bett gehört schon zu den wichtigsten Sachen, die mein Leben irgendwie gut machen. Aber das ist interessant. Also ich finde dieses sich selbst in diese Gefahr bringen und solche Entbehrungen zu erleben, wiegt für mich fast nicht auf, was ich da an Erkenntnisgewinn hätte. Aber ich finde halt die Faszination für den Weltraum, die kann ich total nachvollziehen. Ja.
Ja.
Spannend. Toll. Welche Hobbys machst du? Gibt es irgendwelche auch noch berufsbezogenen Hobbys, Schachspielen?
Nee, oh Gott, gar nicht. Eigentlich, ideal, wenn ich Zeit habe, will ich eigentlich immer nur reisen, neue Länder etc. entdecken. Jetzt bin ich vor 1,5 Jahren Mama geworden. Das heißt, dass die Reisen sind ein bisschen weniger spektakulär. Wir waren jetzt in Italien, aber sobald die Kleine größer ist, wieder gerne die Welt entdecken einfach. Also das ist somit das größte Hobby, Reisen, Sport machen, idealerweise surfen, aber so berufsbezogene Hobbys. Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf, gar nicht. Ich finde auch Businessbücher ganz schlimm. Also
okay. Ja. Das darfst du sagen. Und wenn ich dir ein Flugticket schenken würde und du müsstest aussuchen, ob du nur nach Westen oder nur nach Osten fliegst, welches würdest du nehmen?
Osten.
Lieber nach Asien, lieber nach Osten, okay.
Ja, ich finde Asien ganz spannend. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Kultur.
Hast du da Favorite Countries oder Destinations?
Ich habe mal ein halbes Jahr in Indonesien gelebt, also wirklich in Jakarta. Das ist jetzt sicher nicht die schönste Stadt in Asien, aber das war also am Anfang schon ein Kulturschock. aber dann so bereichernd, die Leute und die Kultur dort kennenzulernen. Das heißt, das habe ich
jetzt
schon
wahnsinnig
gesehen.
Wenig über Jakarta. Was könnte ein Kulturschock sein?
Also es ist eine Riesenstadt, die ist super dreckig, die ist ganz, also sehr stark muslimisch geprägt. Wenn man noch nie in Asien war, so wie ich damals, dann ist es so, du denkst dir, du kommst aus deiner heilen, in Anführungsstrichen, Welt in Deutschland. Und also für mich war das auf allen Ebenen einfach komplett anders.
Hast du da schon gearbeitet oder war das irgendwie
Praktikum während dem Studium, auch noch bei einer indonesischen Firma. Das heißt, ich habe es mir da richtig, ich wollte anders. Da den richtigen Kulturschock. Aber das war dann auch wirklich, es war mit die bereicherndste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen.
Ja, toll. Vielen Dank, Sarah. Ich glaube, ich habe da ganz viel mitgenommen. Finde es interessant, wie SAP oder wie ihr da so auf die Themen guckt. Und finde auch interessant, dass ihr da so, was für ein Asset ihr da eigentlich habt. Also das ist schon wirklich besonders. Also manche Sachen könnt ihr wirklich auch qua Größe einfach angehen, die anderen dann nicht so einfach. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja. Ziemlich cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall beruflich und privat alles nur das Beste und hoffentlich auch bald wieder mehr Reisen als vielleicht in den letzten anderthalb Jahren. Danke, dass du mit uns die Infos geteilt hast und heute hier warst.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Euch zu Hause ganz lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr hier am Ende immer noch eingeschaltet habt, dann ist es ja ein gutes Zeichen, dass euch der Podcast gefallen hat. Dann solltet ihr unbedingt auch folgen und mal in den Feed reingucken, denn da haben wir noch viele, viele andere tolle Folgen. Und über jede Bewertung, die ihr bei eurem Podcast-Tool für uns abgebt, macht ihr uns einen riesengroßen Gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Sarah
und von Christoph. Tschüss!